Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und alle, die jetzt nicht runter dürfen, weil sie zu alt sind, müssen jetzt hier oben bleiben. Ich habe den Predigtext, den ich jetzt gleich lesen werde, überschrieben mit "Das Fest beginnt". Das Fest beginnt, und vorhin, als wir da miteinander standen zum Beten, da kam mir das eigentlich, was ja eigentlich ganz logisch ist, dass eigentlich jeder Sonntag, den wir da feiern, ist eigentlich ein Fest. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Und manchmal vergessen wir das, also ich jedenfalls, denke mal, ja, schön, brauchst halt nicht zur Arbeit oder so, je nachdem, was man für einen Beruf hat natürlich. Aber dass das auch noch ein Fest ist, dass wir an die Auferstehung Jesu denken. Ja, das Fest beginnt. Interessant ist, das schiebe ich einfach vorweg, bevor ich dann den Text jetzt wirklich lese, ist ja interessant, wenn man in die Bibel reinschaut, was Gott wichtig ist. Gott ist wichtig, dass wir arbeiten, das kann man lesen, steht in der Bibel drin, dass wir arbeiten sollen und dass wir ruhen sollen. Also er hat auf jeden Fall mal einen Tag festgelegt in der Woche, wo wir nichts tun sollten. Arbeiten, ruhen und ein drittes, was Gott gerne möchte, was wir tun, ist die einen, die sagen dann manchmal, ja, Gottesdienst feiern, beten oder sonst was. Arbeiten, ruhen und feiern. Es ist unglaublich, wie viele Feste Gott selber eingeführt hat, wo wir miteinander feiern sollen. Ein großes Fest besteht ja uns bevor. Juden würden jetzt das Passafest feiern. Wir als Christen, wir feiern Passafest ist dann der Vorläufer. Wir feiern Ostern, Karfreitag, Ostern. Wir sind in der Passionszeit, großes Fest. Also wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir dieses Fest gar nicht feiern könnten, dann könnten wir hier auch dicht machen, bräuchten wir auch gar nicht weitermachen. Arbeiten, ruhen, feiern. Ich nehme euch auch mit in ein ganz besonderes Fest hier. Das hat man gleich 7 Tage gefeiert. Also hat man richtig ein bisschen durchgefeiert. Und als Jesus getauft worden ist vom Johannes, dem Täufer im Jordan, als Jesus seine ersten Jünger berufen hat, bis hin zu einem großen theologischen Gespräch, wo er jemanden, dem Nathanael, versucht hat zu erklären, wenn du in den Himmel willst, dann musst du von Neuem geboren werden, macht er sich auf mit 5 Jüngern und eine etwas größere Reise. Man nimmt so an, so etwa 100, 150 Kilometer entfernt, und dort waren sie eingeladen zu einem Fest. Und dieses Fest möchte ich uns gerne, oder den Text vorlesen, wo dieses Fest beschrieben wird. Wir kennen das unter der Überschrift, also so steht es auch in der Lutherbibel, die Hochzeit zu Kana. Die Hochzeit zu Kana. Und vielleicht können wir uns das jetzt mal so bildlich oder so innerlich ein bisschen vorstellen, so in unserem inneren Auge, was da jetzt abgeht. Und am 3. Tage war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Ich habe das mit diesen 100, 150 Kilometer auch deshalb gesagt, wir können alle davon ausgehen, dass sie später hier angekommen sind, bei dieser Hochzeitsfeier. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Da mache ich auch schon mal wieder einen Punkt. Jetzt stellt euch vor, ihr habt Hochzeit, ihr lädt jemanden ein, und ich sage dann, ich bringe noch gleich mal 5 mit. Würde ich euch bedanken, ne? Geht nicht, kennen wir nicht sowas. Damals war das nicht unüblich. Der Lehrer hat auch Schüler mitgebracht. Also Jesus bringt dann noch ein paar Jünger mit. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr, was geht dich an, Frau? Was geht's dich an, Frau? Was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. In unserer Rechnung wäre das an die 600 Liter. An die 600 Liter, was Jesus da macht. Unglaublich. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Und als der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und ich wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wein geschöpft hatten, ruft der Speisemeister dem Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und in diesem Vers 12 von Johannes 2 heißt es, danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben da nicht lange. Die Hochzeit zu Kana, tolle Geschichte, niemand wird bloßgestellt, keiner, wie die Schwaben hier so sagen, geht nicht im Fleckle rum, dass hier der Wein aus war oder was weiß ich, was man da so isst, ist ja auch ganz furchtbar, tolle Sache. Dann an die 600 Liter einfach mal guten Wein aus Wasser gemacht. Super, toll, einfach richtig, richtig gut, schöne Geschichte. Manche ärgern sich daran, auch manche Christen. Die sagen, wie kann Jesus das eigentlich tun? Ich habe mal von einem Pfarrer gehört, der hat gesagt, ich hoffe, dass er das aus Spaß gesagt hat, wenn er das ernst gemeint hat. Also, der hat nämlich gesagt, das war nicht die beste Tat von Jesus. Würde ich auch sagen. Also, wer so einen Blödsinn erzählt, wenn er das ernst gemeint hat, aber ich hoffe, dass es noch ein bisschen witzig gemeint hat, ein bisschen ironisch aus, wäre nicht die beste Tat von Jesus gewesen. Aber es gibt Menschen, die ärgern sich da dran. An diese Geschichte, ich bin noch nicht Mitglied beim Blauen Kreuz, aber ich möchte das demnächst werden. Und Blaue Kreuz hat mit Menschen zu tun und da gibt es auch Christen, die sich an sowas ärgern. Die sagen, Jesus hätte doch noch besser ins Krankenhaus gehen können und den Gelähmten heilen können. Das wäre ja auch irgendwie gut gewesen und man hätte auch gesehen, was er alles kann. Oder einen Blinden sehend machen und ein Blinder, der dann wieder die Welt wahrnimmt. Muss das denn sein, dass das auf einer Hochzeit passiert? Die Hochzeit an sich ist ja noch ganz nett, aber muss das dann sein, dass er da noch so viel Wein macht? Und dann heißt es ja hier noch, wenn die Leute betrunken sind, dann könntest du ja den Schlechten geben. Aber erstmal den Guten. War das jetzt eine Sauferei da auf der Hochzeit, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das die 7 Tage da in der Sauferei ausgeartet hat. Aber es steht da ja nun mal so. Ne? Klar, dann sagt man, muss man mal den Urtext lesen und so. Ich habe da noch Elberfelder aufgeschlagen in meiner Not, aber da stand auch was mit betrunken sein. Tja, Ich kann Leute verstehen, die sagen, also ich sage das nur nebenbei und dann mache ich gleich weiter in diesem Text, aber mir ist es einfach wichtig. Ich weiß und ich kenne auch Menschen, die mit dem Alkohol Probleme haben und ich könnte euch jetzt etliche Stellen vorlesen, aufschlagen. In den Sprüchen gibt es manche Stellen, in Jesaja, in Epheser, wo es darum geht, dass Gott sagt, passt auf, dass eure Gedanken, dass ihr nicht von Sinnen werdet, dass ihr eure Gedanken nicht benebelt mit Sauferei und man nicht mehr weiß, was man tut. Da sind schon viele, viele gute Beziehungen kaputt gegangen. Familien sind zerbrochen, wenn Mutter trinkt, wenn Kinder eine Mutter auf der Couch liegen sehen, betrunken, wenn sie von der Schule kommen. Und der Achtjährige seine kleinen Geschwister versorgen muss. Das sind viele, viele Nöte. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, wenn jemand sagt, er hätte doch ein anderes Wunder tun können und machen. Und da merken wir schon, wer nur so kurz dieses Wunder anschaut, das Wunder oder das, was hier passiert, das ist ja viel, viel tiefer. Das geht ja nicht darum, dass Jesus jetzt 600 Liter Wein macht. Ist auch gut. Und natürlich, jedes Wunder, ganz klar, jedes Wunder hat mit Menschen zu tun. Hier ist ein Hochzeitspaar. Ich habe es vorhin schon gesagt, hier verliert niemand sein Gesicht. Jesus stellt auch niemanden bloß. Oder selbst wenn jemand blind ist und sieht wieder, das hat doch mit mir was zu tun, ist doch ganz klar. Ich sehe die Welt wieder, ich sehe, wo ich wohne, ich sehe, wo lag ich denn immer mit meinem Bettelkästchen und ich sehe die Menschen jetzt, die an mir vorbeigegangen sind und denen das nicht interessiert hat, dass es mir nicht gut geht. Das hat auch was mit mir zu tun. Es hat was mit mir zu tun, natürlich, wenn ich nicht laufen kann und ich erlebe das, wie Gott mich gesund macht. Und ich kann wieder gehen. Manche erleben das ja nicht. Die sagen dann vielleicht nachher, ich bin so froh, dass Gott mich durchgetragen hat. Wir hätten das ohne ihn gar nicht erlebt oder durchgelebt und überstanden. Und wir hätten vielleicht auch, ja, es wäre schon vieles kaputt gegangen. Also manchmal tut nicht Gott das, was wir gerne hätten, aber er ist da für uns trotzdem. Und manchmal sieht sein Wunder ein bisschen anders aus. Und deshalb noch einmal, wir vergessen manchmal, dass das Wunder, die Hochzeit zu Kana, eben viel tiefer gemeint ist, als nur eben so ein bisschen oberflächlich. So, jetzt lege ich meine Uhr hier mal, dass ich hier nicht so lang werde bei euch, zu lang spreche. Ich nehme euch jetzt erstmal mit in diese Hochzeitsgeschichte, in diese Hochzeitsfeier und wir machen jetzt einen kleinen Ausflug und wir nehmen nochmal wahr miteinander, wie hat man denn eine Hochzeit gefeiert? Wir kennen, ich weiß nicht, wer das letzte Mal von euch wann auf einer Hochzeit war, vielleicht ist noch gar nicht so lange her, ja, und dann heißt es vielleicht, wann seid ihr denn rausgekommen? Und dann sagten die einen, vielleicht es war morgens so halb sechs. Ach, was, so spät ist das geworden. Ach was, so lang habt ihr da ausgehalten. Und also hier haben wir eine Hochzeit schon mal 7 Tage gefeiert. 7 Tage. Ich habe immer gedacht, das war, die haben da 7 Tage, also dass man, wenn man daran teilgenommen hat, ich gehe da hin und feiere da mal 7 Tage mit. Es war aber gar nicht so, sondern es war eigentlich ein Kommen und Gehen. Mal kommen können, dann ist mal gegangen. 7 Tage wurde da gefeiert. Vor kurzem hat mir eine Frau erzählt, sie kennt das, die ist ungefähr, ich weiß nicht, so 75, 76. Sie kennt das aus ihrer Kindheit noch und das fand ich unglaublich. Also das kann ich mir heute noch nicht vorstellen, dass es damals so war, aber sie hat es erzählt. Sie hat gesagt, sie kann sich noch daran erinnern, jeder konnte an einer Hochzeit damals teilnehmen. Aber man hat für das Essen zahlen müssen, wenn man nicht eingeladen war. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Muss man vielleicht googeln, ob das wirklich so ist, aber die hat mir das so erzählt. Das wusste sie aus ihrer Kindheit noch. Ja, also ihr könnt das auch hier nicht glauben, gell? 7 Tage hat man gefeiert und damals eine Hochzeit wie heute auch, das war wirklich, ja, das war ein ganz großes Ereignis in einem Leben. Eine junge Frau, die ich kennengelernt hat, die hat das 2. Mal geheiratet, das hat beim 1. Mal absolut nicht funktioniert. Sie waren wohl so verschieden, auch glaubensmäßig, dass sie das nicht, und die hat dann einen 2. Anlauf genommen und richtig gut funktioniert dann. Aber so ist es manchmal. Und ihre Oma hat mir dann erzählt, als sie auch ein Fest gefeiert haben, dann wurden da Bilder rumgereicht von dieser jungen Frau, die das zweite Mal geheiratet hat. Und dann wurden auch Bilder gezeigt von der ersten Hochzeit. Und da hat die Oma gesagt, ihr könnt doch nicht Bilder von der ersten Hochzeit zeigen. Geht's noch? Das hat doch nicht funktioniert und so. Und dann hat die Mutter von dieser jungen Frau gesagt, ja, aber das gehört doch zu ihrem Leben dazu. Natürlich hat das nicht funktioniert, das war nichts. Aber es gehört, ich könnte es ja jetzt auch nicht ausblenden. Ja, manchmal sind Gottes Wegführungen eben anders, als wir uns das so denken, vorstellen. Eine Braut wurde heimgeholt, so hat man das gesagt, Heimholung. Wenn bei uns jemand heimgeholt wird, ist die Beerdigung irgendwann, ne? Das ist bei uns eine Heimholung. Christen sterben ja nicht, also Christen sterben nicht, sondern Christen werden heimgeholt in eine andere Welt. Aber hier die Heimholung der Braut. Das hat man, diese symbolische Heimholung war, hat man versucht zum Ausdruck zu bringen, indem man einen großen Hochzeitszug gemacht hat. Das kennt man, das kenne ich von früher. Ist man vielleicht durch einen Ort und dann hat man einen riesen Hochzeitszug gemacht und dann hat man so die Braut abgeholt, also voll ein Highlight. Und wer konnte sich auch damals diesem Hochzeitszug dann anschließen. Hab gelesen, Rabbiner zum Beispiel, die haben ihre Tora-Lesung unterbrochen und sind dann zusammen mit den Schülern der Braut, Schülern losgezogen, um auch der Braut Ehre zu erweisen. Also man konnte sich anschließen an diesen Hochzeitszug. Und man holte diese festlich gekleidete Braut dann ja, heim zum Bräutigam ins Hochzeitshaus. Begleitet von den Brautjungfern, die Fackeln trugen. Ein Seelsorger hat mal gesagt, aber auch Pfarrer, und er hat mal gesagt, wenn er zurückschaut auf seinen Dienst, muss er sagen, er hat das wohl nie erlebt, dass er mal ein Brautpaar hatte, die nicht schon vorher miteinander gelebt haben. Und hat dann gesagt, er hätte es dann auch noch nie erlebt, dass eine Braut dann auch das weiße Kleid dann berechtigt getragen hat. Ja, es ist dann, da merken wir schon, es hat sich vieles geändert, auch bei uns in unserer Zeit. Aber was dazugehört, auch damals, Freude, festliches Essen, Tanzmusik, Lieder und Rätselraten. Also da haben wir auch schon versucht, irgendwas zu machen, was Innovatives, wie man dann die Zeit rumbringt. Nochmal, die Hochzeit, Ausdruck höchster Freude. Jetzt mache ich einen Sprung. Ich mache einen Sprung zu einem ganz besonderen Bräutigam, der auch seine Braut eines Tages heimholen wird. Und das ist Jesus. Jesus, der Bräutigam, die Gemeinde, die Braut. Das mit den Fackeln ist uns auch bekannt von der Bibel, den 10 Jungfrauen. Die Heimholung ist uns eigentlich auch bekannt, dass der Bräutigam selber eines Tages seine Braut heimholen wird. Und alle, die eine Beziehung haben zu Jesus, die Ja gesagt haben zu ihm, er sagt ja Ja zu uns, und wer Ja gesagt hat zu Jesus, er darf dabei sein. Dabei sein bei diesem großen Fest, diesem Hochzeitsfest. Und da geht es nicht darum, dass Jesus 80-Jährige heimholt, oder 60-Jährige oder 40-Jährige. Er holt manchmal auch 8-Jährige heim, 11-Jährige. Und er holt manchmal auch Sternenkinder heim. Die waren noch gar nicht auf der Welt. Und er sagt, ich hole sie heim. Der Bräutigam ist ein Bild, auch wir sagen so in der Theologie, der messianischen Zeit. Jesus ist da. Das Fest beginnt. Jesus, der Bräutigam. Eine frühere Freundin von mir, das ist Jahre her, die war als Missionarin auf dem Missionsfeld, hat jahrelang auch in England gelebt. Und die hat mal gesagt, es gibt in England einen Spruch, und der heißt, Jesus is my husband. Jesus is my husband. Jesus ist mein Ehemann. Da war sie noch nicht verheiratet. Sie hat erst später, da war sie älter, hat sie geheiratet. Und es gibt ja immer wieder Menschen, es hat auch was mit der Führung zu tun, die nicht verheiratet sind. Und ich kann mich noch erinnern, so in meiner Jugendzeit, da hat man manchmal gesagt, ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich hoffe, dass ihr nicht dazugehört, die sowas sagen würdet. Oder es gibt ja auch, ja, es gibt auch solche und solche Menschen, solche und solche Christen, die sagen, ach, hast noch niemanden, ich bin alleine. Ich hoffe, dass das ein Geschwätz von früher war und nicht aus unserer Zeit. Da müsste ich jetzt die jungen Erwachsenen fragen, ob man sich sowas anhören muss. Und ich fand das damals so ein richtig schöner Satz. Jesus ist mein Husband, Jesus ist mein Ehemann. Es gibt ja auch Kommunitäten, es gibt auch Nonnen zum Beispiel, die Eheringe tragen. Die sind nicht verheiratet, die tragen Eheringe, um das zu sagen, Jesus ist mein Husband. Ich gehöre zu ihm. Er ist mein Ehemann. Mir gefällt das. Ich kenne auch evangelische Diakonissen, die das auch tun, die auch Eheringe tragen, so als Symbol. Und wir alle können aber sagen, Jesus ist mein Husband. Wir alle gehören dazu, zu dieser Braut, und Jesus ist unser Bräutigam. Und eines Tages wird er uns holen. Auf einer Hochzeitsfeier, so war es damals auch, die Braut wird gesegnet, das könnte man auch nachlesen in der Bibel, die Braut wird gesegnet, man verspricht ihr lebenslang die Treue, das wissen wir aus den Apokryphen, die es nicht in die Bibel geschafft haben, aber trotzdem deshalb wertvoll sind. Tobias 7 zum Beispiel heißt es dort. Ja, und Jesus ist dabei. Wenn er auch später gekommen ist, egal, er ist dabei, er ist nicht weltfremd. Er schließt sich dieser Hochzeitsgesellschaft an. Man nimmt ja auch an, dass sie wohl verwandt waren miteinander, weil Maria so die Initiative ergreift und sagt, wir haben keinen Wein mehr. Kann sein, kann auch nicht sein, auf jeden Fall, er ist dabei. Und da sage ich mir immer, man muss für sich die Grenze kennen. Und wenn man die kennt, wir sind nicht auf der Weltflucht hier, wir flüchten nicht vor der Welt, wir sind direkt in der Welt. Ja, ein zweiter Punkt mit dem Wein. Jetzt komme ich mal zu diesem Wein. Und wir hatten jetzt diese Hochzeit, man muss es versucht, innerlich mal ein bisschen vorzustellen, diese 7 Tage, ein Kommen und Gehen. Und es kommt die Geschichte mit dem Wein, da wo sich also manche dran stoßen. Wein gehörte zur Hochzeit. Das ist heute, glaube ich, auch so. Es sei denn, man hat eben eine andere Anstellung zum Alkohol. Denn man kann ja auch ohne Alkohol fröhlich sein. Mir hat mal jemand erzählt, sie war mal beim Kindergarten. Da hatten die ja so ein Kindergartenfest. Und dann hat man vor den Kindern allen Ernstes gesagt, eure Getränke stehen dort, so sinngemäß, eure Getränke stehen dort und da drüben gibt es auch noch was Leckeres, aber das sind dann für die Eltern. Also das ist ein Geschwätz. Aber manchmal ist man so und sagt was Unüberlegtes, sage ich vielleicht auch in dieser Predigt, kann auch sein. Und dann denkt man nachher, echt, können die das jetzt alles im Internet nachlesen, hören? Ja, der Wein. Keine jüdische Hochzeit im Altertum war ohne Wein vorstellbar. Ich zitiere einen Satz. Es war ein feierliches Symbol von Leben und Überfluss und symbolisierte die Erwartung eines guten Lebens für die Vermählten. Und Jesus verwandelt jetzt für die Hochzeitsgäste Wasser in Wein. Und es ermutigt auch seine Jünger, an Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen, steht auch in diesem Text. Das Ganze noch in Überfluss, in Fülle und dann noch sehr, sehr gut. Ja, das ist wohl so bei Gott. Was er macht, ist gut. Und siehe, es war sehr gut. Steht ganz am Anfang schon in der Bibel. Siehe, es war sehr gut. Und auch hier, es war sehr gut. Das ist kein Gepansche, was Jesus macht. So nach dem Motto, jetzt sind die eher schon angeheitert. Jetzt reicht's auch, wenn ich noch ein bisschen das da verwandle. Sondern es war sehr gut. Und Wein ist viel mehr. Wein ist eine Segensgabe. Wein gehört auch zum Brandopfer, zum Trankopfer. Im 4. Buch Mose. Und auch Wein ist ein Zeichen der messianischen Heilszeit. Heißt, der Messias ist jetzt da. Er ist da, er ist in die Welt gekommen. Jesaja 25, Vers 6. Der Herr Zebaoth wird ein Mahl von reinem Wein machen. Oder 1. Mose 49. Manchmal hat man ja so ein Thema, dann sagt man immer, oder dann sagt man, ja, wir gucken jetzt mal Jesus im Alten Testament. Gab es vielleicht hier auch schon als Thema, Jesus im Alten Testament. Und dann gucken wir mal die Bibelstellen, wo wird dann auf ihn hingewiesen. Und dann kommt man zum Beispiel an eine Stelle, 1. Mose 4, 49, 11, da steht, er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Und diese Stelle wird auch als gedeutet auf Jesus, so wäre das, was er hier macht bei dieser Hochzeit, eine Erfüllung einer alttestamentlichen Verheißung. Der Messias ist da. Jesus ist da. Maria ist auch so. Maria ist jetzt die, die sagt, der Wein geht aus. Glauben wie Maria, das wär's doch, oder? Die sagt dann, die sich an Jesus mal wendet. Aber warum wendet sie sich an Jesus? Warum wendest du dich an Jesus? Weil man davon ausgeht, dass er helfen kann? Oder weil er der Älteste war der Familie, und dann muss ja der Älteste irgendwie helfen, der wird ja wohl irgendeine Idee haben, was man jetzt machen kann. Oder weil sie schon irgendwas ahnte, sie ahnte ja sowieso wahrscheinlich irgendwas und vieles behalten in ihrem Leben, und ich wende mich an Jesus, weil ich weiß, er kann helfen. Ob ich das dann immer glaube, das ist dann auch was anderes, aber wissen tue ich es eigentlich, dass er helfen kann. Und sie wendet sich also an Jesus und sagt, der Wein geht aus. Und jetzt sagt Jesus, und daran stoßen sich auch wieder manche, die sagen dann, ja, wie kann er nur sagen, was geht's mich an? Was geht's mich an, Frau? Ich sage ja nicht mal Mutter, sondern Frau. Aber er sagt noch was. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was geht's mich an, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann sagt Maria noch zu den Dienern, okay, was er sagt, das tut. Sie geht nicht beleidigt davon, sagt, aber geht's noch? Was schwätzen du da? Sondern sie sagt, was er euch sagt, das tut. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist interessant, diese Formulierung, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es kommt ein paar Mal vor im Johannesevangelium. Was heißt es denn, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Da muss man wirklich vom Griechischen her gucken, was da steht. Da steht nämlich nicht, hier geht es nicht um die Uhrzeit, dass jemand sagt, oh, ich könnte ja vielleicht um 18 Uhr, da habe ich ein bisschen Zeit, ein bisschen Luft, da kann ich helfen, sondern es geht hier um einen von Gott festgelegten Zeitpunkt. Und der ist jetzt noch nicht da. Jesus wird das ein paar Mal auch sagen im Johannesevangelium. Er wird zum Beispiel in Johannes 7 sagen, als man versucht hat, ihn festzunehmen, er sagt er, oder heißt es, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Es geht noch nicht. Oder Johannes 12, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und da heißt es dann, Jesus beginnt den Weg zum Kreuz. Sind ja, ich sag's gern nochmal, in der Passionszeit. Jetzt ist die Stunde da. Und somit hat hier das etwas zu tun mit Kreuz, mit Auferstehung, der Weg zum Kreuz. Jetzt ist der Weg da, jetzt ist die Stunde da, jetzt geht's zum Kreuz. Aber auch zur Auferstehung. Was er euch sagt, das tut. Jesus lässt sich nicht von Menschen einfach mal zum Handeln zwingen, bestimmen. Jesus lässt sich auch nicht von irgendwelchen Situationen bestimmen. Situationen, die vielleicht jetzt braucht man doch Hilfe, jetzt geht der Wein aus. Morgen ist das hier schon ganz, jetzt geht's doch aus. Und Jesus ist ein Gott, der lässt sich nicht bestimmen. Gott sei Dank ist das so. Aber er weiß um deine und meine Not. Und als seine Zeit gekommen ist, als Jesus war ja auch jemand, er war ja letztendlich Gott selber, der gekommen ist in diese Welt, aber er hat immer wieder gehört, Gott, wann ist der Zeitpunkt, was willst du, das will ich tun, was Gott will. Und irgendwann war der Zeitpunkt auch da, wo er dann diese 600 Liter Wein macht, aus diesem Wasser. Oder die jetzt dann die Diener gebracht haben. Die Diener sind ja auch, die sind ja auch toll, oder? Die hätten ja auch sagen können, wie ich bescheuert. Ich bringe da doch nicht in diesen Wasserkrügen da Wasser. Aber die haben das glatt gemacht. Mit was für einer Vollmacht muss Jesus gesprochen haben, dass sie es tun? Und was sagt Jesus nicht alles schon dir und zu mir? Fürchte dich nicht. Was wird er sagen? Das habe ich sogar, ich habe es x-mal dir gesagt. Hab keine Angst, ich helfe dir, fürchte dich nicht. Ich bin da. Kann Jesus mit seiner Vollmacht mein Herz auch noch erreichen? Ich bete manchmal, Herr, gib mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz. Und zum Schluss heißt es ja hier, das ist das Erste. Ja, ich habe die ganze Zeit von einem Wunder gesprochen. Hier in der Bibel heißt es aber gar nicht Wunder. Da steht, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Zeichen ist viel mehr als ein Wunder. Natürlich ist das ein Wunder. Aber ein Zeichen ist viel mehr. Was ist ein Zeichen? In diesem Zusammenhang ist ein Zeichen, dass Jesus sich hier offenbart. Hier wird gesagt, Jesus selber ist Gott. Gott, ja, beglaubigt, oder wie soll man das sagen? Jesu handeln hier und sagt, eigentlich, ich bin selber. Ich komme in meinem Sohn Jesus hier auf diese Welt. Es ist genauso, wenn Jesus auf dem Wasser geht und die Leute Angst haben, es ist ein Gespenst. Im Alten Testament steht schon, dass Gott auf dem Wasser geht und Jesus macht das. Er offenbart sich als Sohn Gottes, als Messias. Es ist viel mehr als ein Wunder, dass Menschen sehen, wer ist das hier eigentlich? Es ist Gott selber, der in die Welt gekommen ist. Es ist das erste Zeichen, was Jesus hier tut. Und er sagt, dieses Wasser, diese Fässer, wisst ihr, die braucht ihr gar nicht mehr. Diese Wasserfässer, die dafür da sind, dass ihr euch reinigt. Natürlich wäscht man die Hände vorm Essen, das macht jeder hoffentlich. Aber dieses rituelle Waschen, damit ihr rein werdet, euer Herz rein wird und was man ja nicht alles machen sollte, wisst ihr, das braucht ihr nicht mehr. Ich komme, ich bin da. Das Fest beginnt, ich bin da. Ich werde ans Kreuz gehen als das wahre Opferlamm. Der sagt, ich mache dein Herz rein. Du brauchst hier dich nicht waschen und dies und jenes tun, um so rein zu werden. Das ist vorbei, kannst abhaken. So wie die Hirten an Weihnachten auf dem Feld, die Tiere versorgt haben, die man im Tempel geschlachtet hat, wenn man Opferungen gebracht hat, die dafür da waren, die Hirten. Es waren ja besondere Hirten. Und jetzt werden die arbeitslos, weil das wahre Opferlamm kommt. Wir brauchen die Tiere nicht mehr. Unglaublich, oder? Das sind nicht die schönen, die Hirten, die da, natürlich sind das Hirten. So brauchen wir auch keine Wasserfässer mehr. Hände waschen wir trotzdem vom Essen. Aber nicht, um uns irgendwie zu reinigen. Das waren ja Reinigungsfässer. Und Jesus sagt, ich bin jetzt da, das Fest beginnt. Hallo, ich bin da. Ich möchte euch gerne reinigen von Schuld, von Sünde. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann gehe ich ans Kreuz. Für die ganze Welt, nicht nur für die Frommen, sondern für die ganze Welt. Und deshalb beginnt mit diesem Zeichen auch dieses Fest, dass der Messias da ist. Nochmal, mit diesem Wunder, wie wir es immer sagen, mit diesem Zeichen beginnt das große Fest Gottes, eine Zeit der Gnade, der Freude und auch der Fülle. Und ich möchte gern nochmal sagen, wenn wir uns diesem Jesus anvertrauen, dann sind wir auch dabei, wenn er kommt und uns heimholt zu dem großen Fest in der Ewigkeit. Und dann nehmen wir Platz am Tisch Gottes. Und da sitzen auch schon viele, vielleicht auch die, die wir nicht so gerne mögen, die sitzen vielleicht sogar neben uns, kann sein. Ja. Ich möchte Amen sagen an dieser Stelle, soweit zu diesem großen Fest, und all die Lieder, die wir da schon gesungen haben, zeigen ja von diesem großen Gott, von dem Bräutigam, der unterwegs ist, um seine Braut zu sammeln.